Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Ausgabe 146.
Fängt ja wieder schnell an mit der Sprache. Haben wir so viele Themen in der Sendung? Ich begrüße auf jeden Fall auch alle. Männlein und Weiblein.
Zoltán Pál, sagt dir der Name was?
Klingt ungarisch.
Das ist der Erfinder des mobilen Voice-over-IP. Hört sich vielleicht etwas merkwürdig an, aber er hat tatsächlich ein europäisches Patent dafür bekommen.
Mobiles, da muss ich erst mal ein bisschen nachdenken. Mobiles VoIP, also Skype.
Ja, aber gut. Das mobil eben. Ja, nächste Thema ist dann mit Peter Welchering. Was bringen Remailer? Weißt du, was ein Remailer ist?
Remailer.
Sonst hört ihr die Sendung nachher.
Ja, genau.
Ja, und dann muss man mal so ein bisschen verkünden, dass sich auf dem Browsermarkt einiges tut. Microsoft hat ja irgendwann mal mit einem Handstreich dafür gesorgt, dass sie über 95% Anteil hatten am Browsermarkt. Das hat sich geändert. Der Internet Explorer hatte letzten Jahr im Mai noch einen Marktanteil von 74%. Im Dezember waren es nur noch 68%. Das hört sich zwar nicht großartig an, aber es ist doch ganz schön.
Aber nicht bei uns, ne? Bei uns auf der Seite haben wir bedeutend weniger.
Ja, das hier ist weltweit. Unsere Leute, die haben ja alle vernünftige Browser. Der Firefox ist auf 21% gestiegen. Im Mai vergangenen Jahres war er nur auf 18%.
Ist bei uns über 50%.
Dann können wir noch den Chrome ansprechen. Der war beim Start, kurz nach dem Start, auf 0,7% und ist dann bis zu dem Dezember auf etwa 1% angestiegen.
Und jetzt geht's wieder runter.
Das weiß ich nicht. Das werden wir sehen. Und der Safari von Apple, der hat mittlerweile 8% erreicht und im Mai vergangenen Jahres waren es nur 6%. Das heißt, es verschiebt sich tatsächlich etwas auf dieser Welt in Bezug auf Browser und Microsoft verliert da immer mehr Marktanteil. Jetzt müssen wir mal sehen, wahrscheinlich werden sie bald weg vom Fenster sein, weil der Internet Explorer unsere Webseiten nicht vernünftig darstellen kann.
Meinst du, der wird weg sein?
Ach was, lass mich doch auch mal einen Spaß machen.
Ah gut, okay.
Das nächste Mal, dann mache ich mir ein lachendes Gesicht irgendwo hin, das zeige ich dir dann, wenn es ein Spaß ist.
Wir können ja jemanden anstellen dafür, der hier mit so einer Tafel reinkommt.
Genau.
Achtung, Lachen.
Genau.
So, und jetzt wollen wir anfangen mit dem
Erfinder des mobilen Voice-over-IP. Voice-over-IP ist eine Sache, die kennt mittlerweile wohl jeder, der irgendwas mit Computer zu tun hat. Voice-over-IP, Stimme über Internetprotokoll. Damit ist gemeint, dass wir über das Internet, über DSL oder sogar über ISDN oder analoge Leitung in der Lage sind, auch unsere Telefonate zu führen. Mobiles Voice-over-IP ist etwas, ja, dieser Begriff ist relativ neu, weil mobiles Voice-over-IP kann es nicht so richtig geben, denn wir müssten uns ja dann in WLANs irgendwie einklinken und wenn ich mit dem Auto durch die Gegend fahre, dann ist es etwas schwierig, dass ich von einem zum anderen oder das nächste offene Netz oder sowas finde.
Ganz genau.
Da war er schon. Schönen guten Tag. Wir haben am Telefon Zoltán Pál. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Herr Rudolf.
Herr Pál, Sie haben mir geschrieben, Sie seien der Erfinder vom mobilen Voice-over-IP und ich habe auch mittlerweile eine Patentschrift vorliegen, die genau das aussagt, eine europäische Patentschrift. Jetzt sagen Sie mal, wie kann man denn mobiles Voice-over-IP erfinden? Das ist für mich irgendwie erstmal nur so eine technische Weiterentwicklung.
Ja, klar. Also ich meine, ich habe diese Mobile Voice-over-IP, dieses System, analog nach UMTS, sprich Universal Mobile Telecommunication System, habe ich als eine Alternative entwickelt und deswegen auch als Alternative Mobile Telecommunication System benannt. Wir könnten das auch so sagen, das ist nur eine Möglichkeit, eine sogenannte Local Mobile Lösung zu präsentieren, indem, wenn ein User irgendwo bei einem Händler, Dienstleister unterwegs ist, dann bucht er sich in seinen Wireless Local Area Netzwerk mit beliebigen Frequenzen ein. Da kann er natürlich beliebige Informationen für sich besorgen, kann er auch die Angebote kennenlernen, kann eine Bestellung aufgeben, eine Bezahlung abwickeln. Und das war dann die Idee, wenn diese Voice-over-IP über die Wireless LAN Access Points eine sehr, sehr günstige, billige, einfache, fast sogar gratis Telefoniemöglichkeit bietet, ja, dann sollte der besonders kundenfreundliche Händler Dienstleister das für seine Kunden auch zur Verfügung stellen. Mhm. So ist die Erfindung gekommen.
Mhm. Aber so wie es im Moment aussieht, ist doch UMTS auf dem Siegeszug. Es gibt immer mehr Flatrates, sowohl im UMTS-Bereich. Jetzt hat die EU schon gesagt, es ist nicht zulässig, dass irgendein Provider bei einer Flatrate, die ich im UMTS-Anbieter gebucht habe, sagt, du darfst damit nicht Voice-over-IP machen oder Skypen oder sonst etwas, sondern das muss zulässig sein. So, und jetzt frage ich mich, wenn ich mit einer 10 oder 20 Euro Flatrate sowieso zum Telefonieren unterwegs bin, warum soll ich denn dann von UMTS weggehen?
Nein, Sie sollten meines Erachtens nach gar nicht von UMTS weggehen. Im Gegenteil, diese immense Energieverschwendung, diese Stromrechnungen, Netzaufbau und Betriebskosten der Mobilfunknetzbetreiber haben im Grunde die Mobilfunknetzbetreiber zu einem Umdenken gezwungen. Und das heißt, sie werden eben ihre UMTS-Frequenzen auch in den lokalen Netzwerken, sprich Femtocell, ausbreiten und so eine Strahlung um ein Tausendstel der heutige Outside- oder Outdoor-UMTS in den Innenräumen über die DSL oder Kabelnetze werden die das sozusagen viel, viel günstiger, viel ökonomischer anbieten. Ich glaube, Vodafone kaufte jetzt ja die Teile von Arcor voll und ganz. Lange Zeit wollten die das verkaufen. Es ist auch deswegen, Telekom investiert auch in Ubiquisys. Also ich meine diese Femtocell-Bewegung, das heißt, der UMTS kommt in unsere lokalen Netze, ist entschieden, es ist gelaufen.
Mit Femtocell meinen Sie das, was vergangenes Jahr in Barcelona auf der Kommunikationsmesse vorgestellt worden? Das sind kleine Geräte, die ich bei mir zu Hause an das DSL anschließen kann und ich baue mir dann eine kleine Funkzelle auf, in der ich mit meinem normalen Mobiltelefon hinein kann und telefonieren kann, so wie auch in den großen Bereichen.
Ganz genau, mit diesem ganz großen Unterschied, dass wie gesagt die Strahlung und die Energiekosten nur ein Tausendstel betragen und die Empfangsqualität und die Versorgung trotzdem viel zuverlässiger und sicherer mit den UMTS-Frequenzen in den Wireless LAN-Netzen gewährleistet wird, richtig.
Jetzt haben Sie ein Patent.
Ja.
Nach 7 Jahren hat es geklappt, es wurde Ihnen zugesprochen, über mobile Voice-over-IP. Was bedeutet das? Was beinhaltet dieses Patent?
Lange Zeit wollte mir diese technische Neuheit, diese Erfindung gar nicht zustimmen, weil die Prüfer haben im Grunde auch nicht diesen entscheidenden Unterschied gesehen, worauf ich dann sozusagen hingewiesen habe. Am einfachsten kann ich das vielleicht mit Mobile Voice over IP oder sagen wir mal lieber mit Mobile Skype erklären. Skype, wie Sie kennen, also Voice over IP, das können wir ja kostenfrei, gratis von einem Terminal zu dem anderen benutzen. Aber wenn wir einen Skype-Out-Dienst benutzen, das heißt, dass wir über Paketvermittler treten wir oder nehmen wir Kontakt mit Skype auf, aber Skype dann macht eine sogenannte Leitung vermittelte Weiterleitung auf die Telefone. Und diese technische Lösung, diese Idee hat es erst 2003, glaube ich, gegeben, wo dann ja Skype angefangen hat. Und das hat, ich meine, es dauert heute noch. Wir haben immer noch nicht die genügend Endgeräte und die Verbreitung. Und deswegen Mobile Voice over IP wird sicherlich noch eine ganze Weile dauern, dass es sich durchsetzen kann.
Wenn ich jetzt lese, dass Skype eine Lite-Version seiner Software herausbringen will, um auch Java-fähige Handys und Google Smartphone, diesen Android, da Skype-fähig zu machen, verstoßen die dann gegen ihr Patent, was sie wahrscheinlich noch gar nicht kennen?
Die kennen es sehr gut. Ich bin mit den Schaffen auch schon mal im Gespräch gewesen. Nein, es ist so, wenn Sie den ersten Anspruch gelesen, müsste ich jetzt ganz genau nachblättern, aber ich glaube, da ist so beschrieben, dass wenn ein Benutzer ein Signal oder ein Telefonnummer für seinen Provider angibt, wohlgemerkt wireless, also drahtlos, und er das dann sozusagen für ihn weiterleitet und dann entweder Leitung vermittelt oder Paket vermittelt, diese Telefonie leistet, also verbindet, dann die verletzen auf jeden Fall meinen ersten Anspruch richtig.
Das heißt, Sie könnten das alles blockieren?
Bitte?
Sie könnten das alles blockieren. Entweder die zahlen Lizenzgebühren an Sie oder Sie sagen, das geht jetzt nicht mehr mit.
Ach so, nee, also blockieren möchte ich das kein bisschen. Es ist ja so, dass, soll ich sagen, was mir sehr gut gefällt, das ist Google, wie er vorgeht. Erstmal geben und dann natürlich wollen die auch Informationen. Für mich ist aber ganz klar, ich möchte doch nicht mein eigenes System sozusagen jetzt gleich am Anfang blockieren. Nein, ich denke, es gibt ja auch jetzt schon Prozesse, wo man 24 Jahre nach Ablauf der Rechte sozusagen Nokia verklagt hat. Das heißt, ich plädiere für die Verbreitung in erster Linie, aber selbstverständlich möchte ich auch eine gewisse Anerkennung finden, beziehungsweise die Rechte, wohl oder übel, irgendwann mal müssen immer abgerechnet werden. Aber ich denke, es ist wirklich nur eine Frage der Zeit.
Sie haben ja immerhin ein Patent vom Europäischen Patentamt. Da war der Konrad Zuse, der hatte mehr Pech gehabt als Sie, denn der hat 56 ein Urteil erlebt, dass seine Erfindung des Computers nicht patentwürdig war.
Oh Gott, habe ja. Ich gar nicht gewusst.
Ja, es wurde abgelehnt und zwar wurde das abgelehnt, weil das sonst in irrsinnige internationale Verwicklungen geraten wäre. Da war ja schon IBM unterwegs und alle möglichen 1956. Also der hat wegen der fehlenden Erfindungshöhe kein Patent gekriegt. Aber Sie haben immerhin eins. Da können Sie auch schön mitarbeiten, würde ich sagen.
Es war eine strittige Geschichte, möchte ich mal so sagen. Aber wenn Sie den gesamten Korrespondenz mit den Prüfer da runterladen, das ist ja öffentlich, kann ja jeder genau lesen, dann können Sie das genau sehen. Dass, also einfach war das sicher nicht, aber im Grunde, es ist mir tatsächlich gelungen, die Erfindungshöhe, ich meine über die technische Lösung, da besteht ja kein Zweifel. Und so, ja, also ich fühle mich selbstverständlich sehr glücklich und geehrt, dass ich da eine so wichtige europäische Patent bekommen habe. Wobei ich habe das Gefühl, dass die Branche das ein bisschen mit Argwohn oder, also wie soll ich sagen, also nicht mit Wohlwollen betrachtet.
Mhm. Wenn es um Geld geht, ist das immer so.
Ja. Herr Pahl, was wollen Sie jetzt eigentlich machen? Sie haben ja nicht 7 Jahre mit dem Patentamt gestritten. Was ist jetzt Ihr Ziel?
Ja, richtig. So wie Sie das vorhin erwähnt haben, Herr Rudolf, dass es im Grunde eine schlechte Alternative, eine einfache und viel schlechtere Alternative zu UMD ist. Deswegen, also die Erfindung war von Anfang an für den drahtlosen Handel beziehungsweise für die Unterstützung der Käufer und Point of Sales drahtlos gedacht. Und deswegen, wenn Sie immer vor Augen sein wollen, vor den Kunden oder immer in allem Munde oder wenn Sie mit gratis Mobile Voice over IP-Telefonie immer in den Herzen Ihrer Kunden sein wollen, dann können Sie das ja anbieten nach dem Motto Free to Shopping. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Das heißt, das haben wir ja gesehen, dass Mobile Commerce konnte sich gerade deswegen nicht durchsetzen in den vergangenen 6 Jahren, weil ja die Kunden, die sind ja nicht bereit, dafür etwas zu bezahlen, dass die etwas kennenlernen können. Deswegen dieser sogenannte anbieterfinanzierte Netzwerkzugang, also Free to Shopping, das muss für die Kunden gewährt werden, um dann Modern Shopping mit einer Verkaufsautomatisation und Point of Sales den Kunden zu unterstützen und dadurch die Wartezeiten und so weiter alles zu umgehen. Ja. Und dann anschließend, wenn der Kunde bei mir gekauft hat Und wenn es für mich so gut wie nichts kostet, dann sage ich ihm natürlich Dankeschön, thanks for shopping. Und das heißt, dann gebe ich eine bestimmte Minuten- oder Datengröße oder irgend sowas als Dankeschön für den Kunden, dass er bei mir gekauft hat.
Anstelle von Rabatt.
Genau. Oder sagen wir mal Online- oder Mobile-Rabattbonus, ja.
Herr Pall, schönen Dank für diese Information. Das ist ja schon interessant, was es alles für Patente gibt. Und die Industrie spielt Ihnen in die Hände, habe ich so den Eindruck, denn es kommen immer mehr Mobiltelefone auf den Markt, die auch WLAN-fähig sind. Und damit könnte man den Providern, die uns diese Dinger quasi aufs Auge drücken, fast umsonst, ein Schnippchen schlagen und gar keine Gebühren mehr bei denen verursachen.
So wie Sie sagen. Und ja. Google macht ja alles. Google ist ja hier eine ganz starke Innovator, und wenn die Telco-Industrie nicht mitmacht, ja, dann macht es Google, und die werden die schon dazu zwingen, habe ich das Gefühl.
Viel Erfolg, ich werde Sie beobachten.
Vielen herzlichen Dank, Herr Rudolf.
Tschüss, Herr Tschüss.
Tschüss, Herr Rudolf.
Man muss ja vieles wissen, wenn man in der Computertechnik sich auskennen will, und unter anderem gibt es ein Wort, das heißt Remailer. Es gibt auch ein Wort, das heißt Anonymisierer. Und es gibt einen in Stuttgart, der weiß beides und kann uns das vielleicht erklären. Der heißt Peter Welschering. Ja. Peter, Remailer, was verstehen wir darunter?
Ja, hallo nach Köln. Ja, die bekannten Remailer-Netze, das sind ja solche wie Tor oder Pema oder Mixminion. Und die sollen eigentlich, naja, ich sag mal, sichere oder zumindest nicht mitlesende Kommunikation, also dass da keiner drauf gucken kann, eben im Zeitalter von Telekommunikationsvorratsdatenspeicherung und des BKA-Gesetzes sicherstellen. Mhm. Und da gibt es zwei Voraussetzungen. Zum einen, der Inhalt der Mail, der muss verschlüsselt sein, und zwar möglichst mit einem so langen Schlüssel, dass die Entschlüsselung möglichst viel Rechenzeit in Anspruch nimmt und deshalb nicht jede Mail entschlüsselt werden kann. Ja, und die zweite Voraussetzung für so eine sichere Kommunikation, das ist eben dann die Anonymisierung von Absender und Empfänger. Also da sollen Geheimdienste, der Staat, wer auch immer, nicht rausbekommen, von wem stammt denn eine Mail und an wen geht sie, weil man ja auch allein mit diesen Mailbeziehungen durchaus schon Schlüsse ziehen kann. Und dafür sorgen eben diese Remailer-Netze.
Das also Problem einmal muss man ja sagen, dass die Anonymisierer ja auch von unserem Datenschützer, dem Herrn Schaar, ja nun gewollt sind, dass man nicht unbedingt seinen Absender kundgibt.
Ja, nicht nur vom Herrn Schaar, die Regierung.
Die Regierung, sagt ja, das, ja. Der hat ja auch die Projekte unterstützt in Leipzig, diese Anonymisierer-Projekte.
Ja.
JAP oder wie das hieß. Aber wer will denn eigentlich so verschlüsselt senden, und wer will ohne Absender erscheinen? Was sind das für Leute?
Och, da gibt's viele Leute, die das wollen. Ich will das manchmal, wenn ich will, dass nicht unbedingt irgendwelche staatlichen Stellen mitlesen. Informanten, die Themen an Journalisten herantragen, wollen das, weil sie nicht wollen, dass ihr Arbeitgeber informiert wird. Viele, viele Leute, die eben sicherstellen wollen, dass andere, die diese Mail nichts angeht, nicht mitlesen, die wollen das. Natürlich will das auch die organisierte Kriminalität. Natürlich wollen das auch Terroristen. Also beispielsweise eines der bekanntesten Entwicklungslabors für Anonymisierungssoftware steht im afghanischen Kost und wird immer noch nach wie vor von der Taliban betrieben. Die haben eine relativ gute Computerorganisation.
Soll man die Dinger deswegen jetzt verdammen?
Das ist so wie mit dem Hammer, ne? Diese berühmte Dual-Use-Problematik, glaube ich, nennt man die. Man kann mit Remailern sicher sehr wertvolle Sachen machen. Ich könnte ohne Remailer nicht mehr arbeiten. Man muss sich eben genau überlegen, wofür können sie eingesetzt werden. Man muss sich auch überlegen, wie können sie missbraucht werden. Natürlich kann auch sichere Kommunikation missbraucht werden. Das ist überhaupt keine Frage. Aber deshalb sichere Kommunikation abschaffen zu wollen, das halte ich eben auch für Unfug.
Ja, ist die denn wirklich sicher, oder gibt's da auch wieder die Schlüssel, die berühmten Schlüssel für hinten rum, um da reinzukommen? Denn die Anonymisierer sind ja nicht ganz anonym. Wenn man da irgendwie einen Verdacht hat, dass da eine Straftat gelaufen ist, dann kann man die auch aufbohren von hinten her.
Ja, die kann man aufbohren. Man kann natürlich auch jede verschlüsselte Mail prinzipiell entschlüsseln. Das ist immer eine Frage, wie viel Aufwand und wie viel Zeit stecke ich rein. Bei einigen langen Schlüsseln hat die National Security Agency, also der technische Geheimdienst der USA, schon gesagt, die entschlüsseln wir nicht mehr, weil das unsere Rechenzentren lahmlegen würde. Nur wenn die ganz wichtig sind, wird das noch gemacht. Prinzipiell kann man jeden Anonymisierer auch wieder entanonymisieren, und prinzipiell kann man natürlich jede Mail, die verschlüsselt ist, auch wieder entschlüsseln. Aber wenn man den Aufwand dafür sehr, sehr hoch hängt, also wenn man verschiedene beispielsweise Methoden der Anonymisierung, verschiedene Methoden der Verschlüsselung und damit langen Schlüsseln miteinander kombiniert, dann kann man
mehrfach verschlüsselt.
mehrfach verschlüsselt, ja, über verschiedene Remailer-Netze gibt, über verschiedene Anonymisierungsmethoden auch laufen lässt, dann kann man eine höhere Sicherheit erreichen.
Peter, jetzt gibt es ja neue Trends. Man versucht ja da andere Wege zu gehen, um diese neue, höhere Sicherheit zu erreichen. Kannst du darüber etwas sagen?
Ja, ein Trend beispielsweise ist das sogenannte Onion Routing oder eine Methode. Onion Zwiebel. Bei diesem Onion Routing wird die Mail quasi mit mehreren Zwiebelschichten überzogen. Und außerdem wird er noch mit einer Mehrfachverschlüsselung bearbeitet. Und dann werden eben unterschiedliche Remailer eingesetzt. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert. Man kann sich das mit einem Bild relativ leicht vorstellen. Wenn man sich die Mail mal vorstellt als so eine Art Postkarte. Und ich schreibe darauf, an wen die gehen sollen. Und ich schreibe dann vielleicht verschlüsselt drauf, sagen wir mal, in irgendeiner Keilschrift oder sowas, was mein Empfänger lesen soll. Dann habe ich diese Postkarte zwar verschlüsselt, aber der Empfänger ist immer noch da. Und diese Postkarte stecke ich jetzt in einen Briefumschlag. Auf diesem Briefumschlag schreibe ich aber einen anderen Empfänger, dieser Briefumschlag kommt wiederum in einen Briefumschlag und auf diesen dritten Briefumschlag kommt noch ein anderer Empfänger. Und das kann ich jetzt so oft machen, bis ich dann tatsächlich mit 12, 16, 17 Remailings verschlüsselt habe, wohin wirklich dieser Brief gehen soll. Wenn der dann über diese Remailing-Dienste geschickt wird, dann kommt es wesentlich darauf an, dass eben auch diese Absenderangabe verschleiert wird, sodass dann keine direkte Beziehung mehr zwischen Empfänger und Absender hergestellt werden kann. Und je mehr Briefumschläge ich sozusagen in andere Briefumschläge verstecke, desto sicherer wird das Ganze.
Also die Zwiebelmail. Gut, was gibt's noch für Methoden?
Eine andere Methode besteht beispielsweise darin, dass man die digitalen Eingangsstempel, die Knotenrechner ja in jedes Datenpäckchen stempeln. Unsere Mails werden ja dann in Datenpäckchen aufgeteilt. So ein Datenpäckchen besteht aus den Nutzdaten, also der Mail selbst, auch verschlüsselt. Und im Kopf, die Kopfdaten, da steht ja drin Absender, Empfänger und da stehen unter anderem drin Päckchen, das davor gehört, Päckchen, das danach gehört. Und da steht eben auch drin, über welchen Knotenrechner es gekommen ist und an welchen Knotenrechner es weitergeschickt wird. Und auch da wird dann mit sogenannten gefakten Angaben gearbeitet. Das heißt, da werden dann, weil das Internetprotokoll diese Angaben braucht, zwar formular- und protokollgerechte Angaben eingetragen, aber Angaben, die eben keine wirklichen IP-Nummern sind, Angaben, bei denen man dann nicht auf wirkliche Knotenrechner, die auch Mails immer zwischenspeichern, zurückgreifen kann, sondern Angaben, die dann die Schnüffler ins Leere laufen lassen würden. Auch das ist so ein Trend. Ja, und dann gibt es eben noch den Trend, dass ganz einfach die bei den bisherigen Remailer-Netzen verwendeten sogenannten Reply-Blocks, also die Antwortblöcke, die irgendwo in der Mail versteckt sind, die dann versteckt auch letztlich doch noch und verschlüsselt die Absenderadresse enthalten, damit geantwortet werden kann, dass die einfach rauskommen. Dann kann tatsächlich der Absender nur mit ganz hohem Aufwand ermittelt werden, hat aber auch einen Nachteil. Ich kann dem Absender nicht antworten, wenn ich ihn nicht persönlich kenne. Ich habe ja seine Mailadresse dann nicht.
Wie sieht's denn mit der Geschwindigkeit aus? Wenn ich diese Methoden anwende, wird dann der E-Mail-Verkehr, die Kommunikation per E-Mail schwieriger, langsamer?
Ja, müsste eigentlich.
Die wird langsamer, klar, erheblich sogar. Teilweise sind solche Remailer-Mails dann nicht wenige Sekunden oder Minuten, sondern viele, viele Stunden unterwegs. Das zweite ist, die Knotenrechner werden zusätzlich belastet. Man darf sich ja nicht vorstellen, dass solche Remailer-Netze sozusagen völlig unabhängig von unserem bisherigen Internet und der Infrastruktur arbeiten, sondern die nutzen natürlich die bisher aufgebaute, ganz normale Infrastruktur des Internet und die verursachen dann natürlich auch erheblichen Verkehr, erheblichen Traffic auf den Knotenrechnern. Also das wird alles mehr Datenaufkommen, mehr Mailaufkommen und es dauert länger und wird natürlich auch komplizierter und es wird unkomfortabler vor allen Dingen.
Wann können wir denn diese neuen Technologien nutzen? Gibt es da schon Ansätze? Gibt es da schon irgendwo Server, die ich schon ansprechen kann?
Ja, das Tor-Netzwerk stellt verschiedene Server bereit, wobei Tor ist in einigen Fällen auch schon tatsächlich teilweise geknackt worden. Das Mixminion-Netzwerk stellt sowas bereit. Pema ist so ein weiteres Netzwerk. Also da gibt's verschiedene Angebote, die ich nutzen kann. Ich muss mir eben nur immer klar machen, wie hoch will ich tatsächlich Sicherheit garantieren? Das heißt, welchen Aufwand muss ich treiben in Sachen Remailer-Knoten, wie viele Knoten setze ich ein, wie oft verschlüssel ich, mit welchem langen Schlüssel verschlüssel ich, damit ich da den Sicherheitsstandard bekomme, von dem ich sage, der dürfte ausreichen, damit meine Kommunikation so abgesichert ist, wie ich es brauche.
Ist sie denn eigentlich kostenlos dann? Oder muss ich da Dienste buchen? Dann hätte ich ja meine Adresse zumindest bei dem gelassen da, wo ich bezahlen muss. Da könnte man ja als Innenminister denken, da fängst du da mal an. Warum macht er sowas?
Also es gibt ein paar Provider, die bieten das tatsächlich kostenpflichtig an, vor allen Dingen für Unternehmen. Es gibt einige Provider, die machen das vollkommen kostenfrei. Das Problem, und das klingt in der Frage auch schon durch, das Problem ist, häufig ist natürlich den Sicherheitsbehörden auch bekannt, gerade in Westeuropa, wo ein bestimmter Remailer-Server steht. Und der dahingehende Verkehr, der wird dann natürlich von den Sicherheitsbehörden auch besonders überwacht. Das ist das sogenannte Problem der ersten Meile. Also wenn ich von meinem häuslichen PC aus auf diesen Remailer-Server gehe, dann hinterlasse ich in der Regel eine Datenspur, die ist zurückverfolgbar und da bin ich dann angreifbar.
Klang eben mal kurzfristig so, als würde man am besten hinfahren, da wäre das schneller und die Meldung direkt abliefern. Aber auf jeden Fall war das sehr interessant. Vielen Dank nach Stuttgart.
Tschüss, Peter.
Ja, danke nach Köln. Tschüss.
Die letzte Sendung, die haben wir vollgepackt mit den Antarktis-Gesprächen. Ich fand das sehr interessant. Da kam man gar nicht dazu, ein bisschen was zu erzählen über Windows 7. Denn das war ja, da gab ja so einen ominösen Freitag wieder, wo das freigegeben wurde. Mit 2,5 Millionen hatte man zuerst vorgehabt. Und zwar 2,5 Giga, wenn man das jetzt ausrechnet, 2,5 mal 10 hoch 6, das sind die 2,5 Millionen Exemplare, Downloads, mal 2,5 Giga, das ist die Größe von Windows 7, macht 6,25 mal 10 hoch 15 Bytes. Und nach Gigabytes mit 9 Nullen und Terabytes mit 12 Nullen kommt jetzt eine Zahl mit 15 Nullen. Ich glaube, die nennt man Peta. Ist ja irre. Möchte ich allerdings nicht bezahlen. Den Traffic möchte ich nicht bezahlen.
Offensichtlich war das ja irgendwie als, sagen wir mal, aus meiner Sicht zumindest als Werbegag geplant, denn erstmal sind die ganzen Server abgestürzt. Da hatte man vernünftigerweise erstmal gar nichts vernünftig vorbereitet oder unvernünftigerweise.
Und war doch natürlich verstopft.
Ne? Nachdem die Welt sich dann darüber aufgeregt hat, denn wenn alles klaglos gelaufen wäre, hätte sich ja kein Mensch darum gekümmert, hat man dann gesagt, na gut, jetzt wird alles viel, viel besser und schöner und jetzt geben wir das frei, jetzt machen wir da gar keine 2,5 Millionen Downloads mehr als Grenze, sondern jetzt kann es jeder haben.
Ja. Aber man musste ja nun erstmal, wurde man gewarnt, dass bevor man das so richtig benutzen will, sollte man erst ein Patch einspielen, weil...
Das muss man sich mal überlegen. Ich lade mir eine Beta runter und muss erst ein Patch einspielen. Wenn ich da also in einer MP3-Datei ein Coverbild oder sowas drin habe, was größer als 16 Kilobyte war, dann hat das Windows 7.0 die ersten 3 Sekunden der MP3s gelöscht. Also das ist ja schon ein Knaller. Ich meine, da gehört Erfahrung dazu und der weltgrößte Konzern, die Firma Microsoft, hat diese Erfahrung, hat es wieder bewiesen. Genauso wie auch mit dem Sune.
Sune war auch eine Nummer,
ja. Das war auch eine Nummer, ja. Da hatten wir das Jahr 2000 Problem und die Welt hat es gut überstanden, aber Microsoft hat danach einen Player, der bei uns nicht auf dem Markt ist, aber in Amerika, gebracht und diese 30 Gigabyte Festplattenversion, die hat einfach am 30. Dezember den Dienst eingestellt, weil die gesagt hat, ein Schaltjahr, so ein Quatsch kenne ich nicht, das sind viel zu viele Tage, jetzt machen wir nichts.
366 Tage und da ist er stehen geblieben, weil er eine Verknüpfung drin hat, kleiner als 366 und eine größer als, aber gleich 366, das fehlte.
Und dann
überstehen.
Die geniale Lösung von Microsoft war, man sollte das Teil vom Netzteil nehmen und es laufen lassen, eingeschaltet lassen, bis der Akku leer war.
Genau. Ja.
Und dann frühestens ab Mittag des 1. Januar wieder aufladen und einschalten.
Ja, prima.
Also Hightech und alles super gut. Ich fand das auch. Also der Scherz zum Neujahr ist gelungen.
Sollen wir da den Daumen nach oben nehmen oder sollen wir nach unten?
Ja, also.
Also einen tue ich nach unten und einen tue ich nach oben und sage...
Du weißt also nicht, was du willst.
Zicke-Zacke, hoi, hoi, hoi. Was Besseres fällt mir einfach nicht ein.
Und ich sage immer, ein Linux übrig behalten.
Linux.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik Manfred Gläuber und Arne Wohlgemuth. Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2009.